Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Eine der berühmtesten Erzählungen des Tanach bzw. des Alten Testaments dreht sich um einen Traum. Ein Pharao träumt von 7 fetten und 7 mageren Kühen und ein junger Hebräer, ein Sklave mit dem Namen Josef, ist als einziger in der Lage, den Traum des Pharaos zu deuten. Wobei er behauptet, die Deutung, die komme gar nicht von ihm, sondern von Gott höchst selbst. Die Gabe der Prophetie durchzieht die Geschichte der Religionen und wer die Zeichen der Zukunft lesen kann, der oder die hat Macht. Dieser Blick in die Zukunft ist gleich unser erstes Thema. Außerdem, wir würdigen in dieser Sendung den Komponisten Michael Praetorius, einen Komponist, der wie wenige zuvor die Kirche als Raum zum Teil des Klangkörpers gemacht hat. Propheten, Wahrsager, Orakel, die Sehnsucht nach dem Blick in die Zukunft ist urmenschlich und wahrscheinlich auch deshalb weltweit fester Bestandteil von Religionen, auch von religiösen Machtstrukturen. Denn wer mit den Göttern spricht, ist privilegiert. Dafür gibt es viele Beispiele. Schon Cäsar beschreibt es ja in seinem Gallischen Krieg, wie die Druiden privilegiert sind. Aber wie Zeichen gedeutet werden, da kann es natürlich große Unterschiede geben. Von Kultur zu Kultur, von Epoche zu Epoche und natürlich auch von Religion zu Religion. Eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg geht diesen unterschiedlichen Zukunftsdeutungen nach. Allerdings, wegen einer Pandemie, die niemand vorhergesehen hat, gibt es die Ausstellung derzeit nur online zu sehen. Christian Röther hat reingeklickt und ist da über Enten gestolpert.
Was bedeutet es, wenn man von einer Ente träumt? Einen Wasserschaden. Zumindest sagt das ein Traumbuch aus Österreich. Ein Herzog aus China hingegen deutete den Traum von einer Ente als ein Zeichen für Reichtum. Auch geträumte Pferde wurden unterschiedlich gedeutet. In Europa als etwas Gutes, in Ostasien als böses Omen für einen frühen Tod. Traumdeutung, das ist nur eine Methode von vielen, mit denen Menschen versucht haben, die Zukunft vorherzusagen. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg hat diese Methoden gesammelt. Sie reichen vom Tempelorakel über Geisterbeschwörung bis zum Handlesen, vom Sterne- oder Wolkendeuten bis zum Tischerücken.
Die werden mal populär und dann verlieren sie stark an Popularität und manche kommen aber auch später wieder,
sagt Benjamin Rolls, der beim Germanischen Nationalmuseum in der digitalen Vermittlung arbeitet. Die Ausstellung Zeichen der Zukunft kann das Museum bislang nur im Internet präsentieren. Wegen der Corona-Pandemie bleibt die echte Ausstellung geschlossen. Aber auch die Online-Variante lohnt sich. Sie wurde von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern gemeinsam entwickelt, aus Europa und aus Asien. Ein Beispiel, das sie ausgewählt haben, das Geisterschreiben aus China. Ein Video davon ist in die digitale Ausstellung eingebunden. Zwei Männer halten gemeinsam einen Griffel und schreiben damit Schriftzeichen, die später gedeutet werden. Denn nicht sie selbst führen den Griffel, heißt es, sondern ein Geist. Auch Dominik von Roth arbeitet im Germanischen Nationalmuseum. Er sagt, Wahrsagen sei dann ein großes Thema, wenn Menschen an ihre Grenzen stoßen.
Das ist ein ähnliches Konzept wie in den großen Religionen. Dort, wo es um Leben und Tod geht, dort, wo es um Heilung und Krankheit geht.
Viele Religionen machen aber auch selbst Aussagen über die Zukunft, wenn Propheten auftreten oder wenn man die Götter direkt befragt. Auch Herrscher ließen sich munter Vorhersagen machen. Denn wer die Zukunft kontrolliert, der kontrolliert auch das Hier und Jetzt. Den einfachen Leuten hingegen war das Wahrsagen in verschiedenen Gesellschaften zeitweise verboten. Das ließ sich aber nicht dauerhaft durchhalten. Zu sehr hängen die Menschen an ihrer Zukunft.
Wenn man mal jetzt eine Kultur über verschiedene Zeiten hinweg betrachtet und die dann mit anderen Kulturen vergleicht, so sind die Bedürfnisse und die Ausdrucksformen von Wahrsagung dann doch ziemlich ähnlich und vergleichbar. Da scheint es so etwas wie eine menschliche Grundkonstante zu geben, auch wenn es schwer ist, in Worte zu fassen, was die genau ist.
Unsere Sorgen, unsere Wünsche, die scheinen in unterschiedlichsten Kulturkreisen einmal um den Erdball herum sich kaum gewandelt zu haben.
Und heute, hier in unserer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft?
Das Wetter stark bewölkt oder bedeckt und zeitweise Schneefall, im Westen sonnige Abschnitte.
Und wenn es bloß das Wetter ist, auch wir wollen wissen, was die Zukunft bringt, meint Dominik von Roth.
Es ist ein großes Bedürfnis nach wie vor für uns, solche Dinge vorhergesagt zu bekommen.
Konkrete Vorhersagen macht das Germanische Nationalmuseum zwar nicht, trotzdem erfährt man in den Zeichen der Zukunft eine ganze Menge Wissenswertes über den Menschen und wie er versucht, der Zukunft ihre Geheimnisse zu entlocken. Und man weiß jetzt auch, was es bedeuten könnte, wenn man das nächste Mal von einer Ente träumt.
Christian Röther hat sich die Ausstellung Zeichen der Zukunft des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg angesehen, angesichts der Pandemie nur digital. Sie finden die Ausstellung im Netz auf der Homepage des Museums. Die Architektur von Sakralbauten ist ja voller Symbole, natürlich, weil das ja nicht nur ein Zweckbau ist, sondern, wie etwa im Christentum und im Judentum, Wohnstatt Gottes sein soll. Die Bibel liefert dann ja auch genug Material, auf das man sich da beziehen kann, zum Beispiel das Zeltheiligtum in der biblischen Exodus-Erzählung, das wird da ja sehr detailliert beschrieben und es hat die christliche und jüdische Architektur nachhaltig beeinflusst. Bei aller Symbolik, natürlich geht's beim Bau von Kirchen auch um pragmatische Entscheidungen, nicht zuletzt um die Akustik von Sprache und Musik. Und einer der ersten Musiker im deutschsprachigen Raum, der den Kirchenraum musikalisch genutzt hat, war Michael Praetorius. Organist, Komponist, Musiktheoretiker an der Schwelle zwischen Renaissance und Frühbarock. Und genutzt, das bedeutet hier tatsächlich, dass der Raum selbst eine entscheidende Rolle einnimmt im Gesamtklang, also nicht jetzt nur guten Klang bietet, sondern wirklich auch zum Gestaltungsmittel wird. Dieser Michael Praetorius wurde heute vor 450 Jahren geboren, ist heute vor 400 Jahren gestorben. Thomas Klatt schaut zurück auf sein Leben und seinen wohl berühmtesten Chorsatz.
Der gemeine Gottesdienstbesucher wird Michael Praetorius kennen, denn sein Lied "Es ist ein Ros entsprungen" ist immer noch einer der großen Weihnachtsklassiker. Und wer das Gesangbuch dann mal genauer durchstöbert, wird noch mindestens 10 weitere Lieder von Michael Praetorius finden.
Weiß Kai-Uwe Jörker, Professor für Chorleitung am Institut für Kirchenmusik an der Universität der Künste Berlin. Jörker leitet auch den Staats- und Domchor zu Berlin.
Und vielleicht werden sich auch einige erinnern an den heute teilweise noch gepflegten Brauch des Quempers-Singen, wo aus 4 Ecken ein Rundgesang angestimmt wird, der dann in einen elaborierten Chorsatz übergeht. Und dann kommt aber immer ein Kehrvers, wo dann wieder alle die Gemeinde mitsingen soll. Ein Miniaturmoment, an dem man Praetorius und seine Bedeutung erkennen kann. Es wird in besonderer Weise überhaupt die Idee des Raumes, und zwar sowohl der Gemeinde als Klangraum, wie auch des Kirchraumes selber als klingender Raum, in die Konzeption der Werke mit hineingenommen. Und das ist neu. Und diese Idee eines Raummusikkonzeptes, die bei Praetorius wie bei wenigen ausgeprägt ist, die hat er natürlich aus Italien. Und insofern ist er ein wirklich europäischer Komponist.
So widmet Michael Praetorius sein Werk auch
allen Organisten, Instrumentalisten, Orgel- und Instrumentenmachern und denen Musicam Instrumentalem, nicht allein Deutscher, sondern auch anderer Nationen exerzieren und liebhaben.
Michael Praetorius wurde als Michael Schultheiß um 1572 in Kreuzburg an der Werra geboren. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Erst später nannte er sich Praetorius. Sein Vater war Pfarrer, hatte noch bei Luther persönlich in Wittenberg studiert. Auch Michael Praetorius, der Sohn, widmete sich jahrelang der evangelischen Theologie. Doch die Musik wurde seine Profession. Nach zahlreichen Stationen, etwa in Frankfurt-Oder, Halberstadt oder Braunschweig, wurde er Hofkapellmeister in Wolfenbüttel.
Er war durchaus jemand, der sich auch darstellen wollte und auch einen gewissen missionarischen Ansatz hatte mit Abbildungen, Anweisungen, wie Instrumente zu positionieren sind, wie Chöre zu positionieren sind. Das heißt, wir haben eigentlich eine Stimme aus der Zeit, die zu uns spricht.
Von den alten Orgeln. Darinnen erstens von der Dignität und Exzellenz der Orgeln. Zweitens, wie lange sie im Gebrauch und wer sie erstlich erfunden. Fünftens, wie und wann das Pedal erfunden. Neuntens, von Dero-Zeit Blasebälgen. Vierzehntens, die Stimmen und Pfeifen geändert und vermehret und bis zu unserer jetzigen Zeit alles zum Bessern stande gebracht worden.
Es gab einen Orgelneubau, den er ja mitbegleitet hat, dass er zur Einweihung über 50 Organistenkollegen eingeladen hat zu spielen. Ich mache Platz für meine ganzen Kollegen, aber in damaliger Zeit noch kein Internet, man weiß ja gar nicht, wie die Kollegen so sind, man hat sie nie gehört. Eine einzigartige Möglichkeit, sich selber vorzubilden, indem ich die besten Kollegen der Zeit einlade und dann war Hassler und Scheid, alle waren dann da und haben gespielt. Tolle Idee.
Bei aller Experimentierfreudigkeit, Michael Praetorius wollte, dass das Wissen um die Musik und die Instrumente, auf denen gespielt wurde, späteren Generationen erhalten bleibt. Alles Gedruckte von Michael Praetorius umfasst heute allein 20 Bände. Ein Riesenwerk.
Theatrum Instrumentorum. Darinnen eigentliche Abriss und Abkonterfeiung fast aller derer musikalischen Instrumenten so itziger Zeit in Welschland, England, Deutschland und anderen Orten üblich und vorhanden sein. Wie dann auch etlicher der alten und indianischen Instrumenten recht und just nach dem Maßstabe abgerissen und abgeteilt.
Syntagma Musicum. Dieses Werk hat für heutige Zeit eine ganz große Bedeutung. Er hat nämlich tatsächlich aus wissenschaftlichem Interesse genau beschrieben, welche Instrumente zu seiner Zeit üblich waren. Hat die Zeichnung dazu gemacht, und zwar maßstabsgetreu, sodass man also heute wirklich diese Instrumente nachbauen kann.
Sagt Musikexperte Winfried Elsner vom Michael Praetorius Kollegium Wolfenbüttel. Dem Sohn der Stadt wird in diesem Jahr ein ganzes Musikfestival gewidmet. Dabei ist man sich bewusst, dass Praetorius nicht einfach nur Komponist und Musiktheoretiker war, sondern auch Theologe.
Er hat ja Theologie studiert, Philosophie studiert. Er wollte geistlicher werden. Mehr oder weniger durch glückliche Umstände ist er vom Herzog entdeckt worden, dass er ein großer Musiker ist. Und er hat gesagt, bitte zu mir kommen, Organist werden. Und später ist er dann auch hier beim Herzog zum Hofkapellmeister avanciert. Er selber sagt dann, ich bin zwar Prediger geblieben, aber ich habe durch meine Musik gepredigt. Er war ein lutherischer Protestant und Luther liebte die Musik sehr und Luther hat den Satz geprägt, nach der Theologie kommt gleich die Musica. Wenn man betet und das Gebet singt, dann zählt das Gebet doppelt und in diesem Geiste hat Praetorius komponiert.
Der erste Impact ist Luther, der sozusagen die deutsche Sprache kometenhaft nach vorne bringt, indem er mit seiner Bibelübersetzung. Jetzt ist dieses Wort da, jetzt passiert aber gleichzeitig auf der italienischen Seite etwas, das mittels musikalischer Mittel das Wort eine expressive Ausdeutung bekommt, wie nie zuvor. Das Rezitativ, also das Wort steht da ganz im Mittelpunkt. Das kriegen sofort die protestantischen Reformationskomponisten mit, dass hier eine neue Kompositionsart oder eine neue Art, Worte zu betonen, im Sinne von betonen, mit einem Ton versehen, entwickelt werden und holen sofort diese Technik aus dem Bereich wieder zurück in den protestantisch-reformatorischen Bereich und nutzen sie sofort aus.
Ergänzt Kai-Uwe Jirka. Mit Praetorius zieht sozusagen ein ganz neuer Stil in die evangelischen Kirchen ein.
Er sagt, es könnte sein, dass man die Knaben hier nicht hört, also müssen die Instrumente weiter hinten stehen. Und wenn es möglich ist, können die Trompeten auch außerhalb der Kirche stehen, wenn sie einen guten Subdirigenten haben. Also das ist eigentlich ein Komponist auch für die pandemische Situation. Er verteilt sein Ensemble auf viele Emporen innerhalb und außerhalb der Kirche, lässt die Gemeinde an wenigen Stellen und mit lösbaren Aufgaben mitsingen. Und seine Idee eigentlich, alle Künstler der Zeit und die Gemeinde mit in das Singen hineinzunehmen, das ist, glaube ich, ein ganz kernprotestantisch-reformatorischer Ansatz, der auch heute immer noch sehr spannend ist. Ich glaube auch, dass er diese typische Kirchenakustik aus musikalisch-theologischen Gründen wollte. Weil die Idee der himmlischen Kantorei, also dass es über diesen ganzen Ensembles ja noch einen ideellen Chor gibt, der im Himmel ein ewiges Sanctus singt, also ein grandioses, wie man würde heute sagen, Dolby Surround Klangerlebnis, was aber eindeutig nach oben steigen muss, ihm zur Ehre, das ist, glaube ich, für Praetorius ganz wichtig.
Aber auch das, typische Schnarrtöne, wie sie vor 400 Jahren noch beliebt waren. Der Experte für alte Musik, Klaus Eichhorn, spielt ein sogenanntes Bibelregal. Eine kleine Tischorgel, betrieben von zwei Blasebälgen, die von außen wie alte Familienbibeln aussehen. Ein Instrument, das so auch in der Syntagma Musicum von Michael Praetorius beschrieben ist. Doch Praetorius ist heute meist nur noch Fachleuten bekannt. Karl Barth sagte einmal, wenn er in den Himmel komme, wolle er zuerst Mozart und Bach suchen. Aber warum nicht Praetorius hören im Himmel? Klaus Eichhorn erklärt sich die Zurückhaltung des großen evangelischen Theologen so.
Der war ihm wahrscheinlich einfach nicht geläufig, weil Praetorius ja gut 100 Jahre früher als Bach gelebt hat. Praetorius ist vielleicht deswegen nicht so ganz geläufig allen Menschen, weil man sich natürlich immer nur orientiert an den großen Namen. Und Praetorius hat so ein bisschen das Pech, dass er zwischen, sagen wir mal, den beiden großen Namen des 16. Jahrhunderts, Palestrina und Lassus, und einem großen Namen im 17. Jahrhundert, Heinrich Schütz, steht. Er ist so ungefähr auf der Mitte stilistisch.
Sehr flexibel und vielfach einsetzbar. Das mache diese Musik aus. Bei Praetorius gehe es um einen guten Mix aus Instrumentalisten und Sängern, der je nach Kirchraum variiert werden kann, sagt auch Klaus Eichhorn.
Das ist wie gutes Kochen. Man hat dieselben Zutaten, aber ob man sie so oder so oder so mischt, macht im Endresultat einen riesengroßen Unterschied. Dann fängt man an, Fantasie zu entwickeln und neue Wege zu finden und neue Klangmischungen auch zu finden, anstatt immer nur in seinem vollen Mixturplenum durchzudröhnen und durchzudonnern.
Michael Praetorius ist weit mehr als nur »Es ist ein Ros entsprungen«. In der Musikstadt Wolfenbüttel jedenfalls stellt man seine Werke kostenfrei zur Verfügung, damit der große Komponist weltweit wieder mehr gespielt wird, sagt Winfried Elsner vom Michael Praetorius Kollegium Wolfenbüttel.
Die Partituren stehen alle kostenlos im Netz, auf dieser Seite Michael-Praetorius, sodass auf diese Weise wirklich in ganz Europa in den letzten 10 Jahren ungefähr, solange ich das mache, überall Musik von Praetorius aufgeführt worden ist.
Komponist, Organist, bedeutender Musiktheoretiker. Thomas Klatt über das Leben von Michael Praetorius, heute vor 450 Jahren geboren, heute vor 400 Jahren gestorben. Der Wintereinbruch hat Deutschland ziemlich im Griff gehabt in den vergangenen Tagen. Vielerorts war der Verkehr gestört oder gar komplett lahmgelegt. Aber wirklich getroffen von der Kälte sind diejenigen, die keine Wohnung haben oder die obdachlos sind. Temperaturen, wie es ja zuletzt gab, mit Werten von bis zu minus 22 Grad, sind lebensbedrohlich. Und nicht immer können Obdachlose auf Notangebote zurückgreifen. Und die Covid-19-Pandemie hat die Situation auch nicht leichter gemacht. Ein niederländischer Designer hat für Obdachlose eine spezielle Jacke entworfen. Die ist einerseits Schutzanzug, andererseits Schlafsack. Und in Berlin werden die derzeit verteilt. Josephine Janert war dabei.
2XL? Ja, nimm die beiden nochmal. Ein Lager in der Berliner Innenstadt. Die Caritas hat hier einen Raum gemietet, der jetzt voller Kartons steht. Zwei Mitarbeiterinnen des katholischen Wohlfahrtsverbandes reißen die Kartons auf und stapeln den Inhalt auf einem Rollwagen. Es sind Schutzanzüge für Menschen ohne Obdach. Shelter-Suit werden sie genannt. Tagsüber werden sie als Anorak getragen. Abends können die Obdachlosen mit einem Reißverschluss ein wärmendes Teil für die Beine am Anorak befestigen. So wird aus der Jacke ein Schlafsack. Er lässt sich auch zusammenrollen und in einem Rucksack verstauen, erklärt Christina Edeler.
Also die Menschen, denen wir das anbieten, die erkennen sofort, dass es einen großen Nutzen hat. Die Schlafsäcke sind ja mit eingenäht in den Shelter-Suit und die erkennen dadurch auch sofort, dass es einen großen Mehrwert für die hat. Auch das Außenmaterial ist ja sehr robust, wasser- und windabweisend und gerade bei dem Wetter.
Mit dem Fahrstuhl geht es nach unten, wo das weiße Arztmobil der Caritas parkt. In dem Kleintransporter liegen sterile Handschuhe, Desinfektionsmittel, Verbände und andere Utensilien bereit. Sonst sind eine Sozialarbeiterin, eine Krankenschwester und ein Arzt mit diesem Fahrzeug unterwegs, um Wohnungslosen mit gesundheitlichen Problemen zu helfen. Im Winter müssen sie oft Erkältungen und Erfrierungen behandeln, sagt Natascha Kirek.
Wir haben sehr viel damit zu tun, großen chronischen Wunden zu versorgen, ganz, ganz viel. Und Medikamente geben wir, so Herzkrankheiten, auch viele Leute Diabetes. Wir helfen auch mit Insulin und eigentlich die breite Palette. Oder Läuse, Kleiderläuse, Krätze, also alles.
In diesen Tagen fahren Christina Edeler und Natascha Kirek mit dem Caritas-Mobil durch Berlin, um die Schutzanzüge zu verteilen. Der niederländische Designer Bas Timmer hat sie entworfen. Früher schneiderte er Luxusmode. Doch als der Vater eines Freundes auf der Straße erfror, wandte sich Timmer den Menschen zu, die kein Obdach haben. Die Shelter-Suits, wie er die Schutzanzüge genannt hat, bestehen aus recyceltem Material und sind pro Stück 300 Euro wert. Nachdem Bas Timmer Obdachlose in seiner Heimat versorgt hatte, fand er mit der Caritas einen Partner in Deutschland. Ende Januar schickte seine Shelter-Suit Foundation 80 Schutzanzüge nach Berlin. Die Wohnungslosen können sie im Winter benutzen und im Sommer bei der Caritas zwischenlagern. Das Caritas-Mobil ist am Savini-Platz angekommen, einem Ort, von dem Edeler und Kirek wissen, dass hier Obdachlose leben. Unter den S-Bahn-Bögen haben 4 Männer aus Polen ihr Lager aufgeschlagen.
Oh, was?
Hier, Schlafsack. In der Jacke.
Ja.
Ah?
Ja.
In einem Einkaufswagen stehen Dosen mit Lebensmitteln, liegt abgepacktes Brot. Bierflaschen stehen neben schmutzigen Decken und einem Zelt. 2 der Männer torkeln in Richtung Caritas-Mobil. Natascha Kirek, die aus der Ukraine stammt, spricht Polnisch mit ihnen. Einer der Männer erzählt Kirek, dass sein Imbissbesitzer in der Nähe sie auf die Toilette gehen lässt. Unterstützt von Natascha Kirek zieht er den Schutzanzug über seine Kleidung. Das Kleidungsstück sei gut, bedeutet er, und erzählt, dass sein Kumpel und er seit mehr als 10 Jahren in Berlin leben.
Er ist in Polen bestraft, also vorbestraft und wird gesucht und muss 10 Jahre im Knast. Und deswegen kehrt er nicht zurück.
Eine Passantin spricht Christina Edeler an und macht auf eine Obdachlose in der Nähe aufmerksam. Ob die beiden Caritas-Mitarbeiterinnen mit ihrem Bus hinfahren und sie versorgen könnten?
Eine Frau saß da auf der Bank, barfuß, leicht gekleidet und völlig abwesend. Weiß nicht. Und da dachte ich erstmal Polizei, aber dann gehe ich mit meinem Hund und sehe den Bus. Und erstmal wende ich mich an den Menschen, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber wenn
Christina Edeler und Natascha Kirek fahren zu der besagten Stelle, aber die Frau ist weg. Das Caritas-Mobil rollt weiter in Richtung Zoo. Hier sitzt, wieder unter einem S-Bahn-Bogen, ein Italiener auf einem Schlafsack. Vor ihm stehen seine einzigen Schuhe, ein paar Badelatschen. Auch er bekommt einen Schutzanzug. Christina Edeler?
Den Shelter-Suit hat er sehr, sehr dankbar angenommen. Er wollte jetzt noch Winterschuhe, die hatten wir jetzt leider nicht dabei. Er kann aber hier um die Ecke auch zur Mission oder zu der Ambulanz gehen und sich damit schon versorgen.
Ja, und jetzt noch eine kurze Meldung. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch hat die aktuellen Vorgänge im Erzbistum Köln, also rund um das nicht veröffentlichte Gutachten, scharf kritisiert. Der Prozess sei mittlerweile schwer beschädigt, erklärte die Kommission heute in Berlin. Und das ist auch gleich das Thema in der Sendung Kontrovers im Anschluss. Das Kreuz mit dem Missbrauch.